Energieschub, ein Podcast der Verbraucherzentrale NRW.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Energieschub. Wir müssen so schnell wie möglich klimaneutral werden, um die Klimakrise einzudämmen und dadurch auch die Klimafolgen so gering wie möglich zu halten. Dabei spielt die Energiewende eine zentrale Rolle. Doch was ist mit den Klimafolgen, die sich auch nicht mehr verhindern lassen, wenn wir von heute auf morgen gar keine weiteren Emissionen ausstoßen würden? Das Schmelzen der Eisschilde und Gletscher oder der Anstieg des Meeresspiegels. Das klingt zwar bedrohlich und ist es auch, es ist aber auch sehr weit weg und abstrakt. Wenn man aber von der globalen Ebene weiter reinzoomt und sich beispielsweise die konkreten Auswirkungen in NRW anschaut, wird es gleich sehr viel greifbarer. Genau aus diesem Grund nehme ich euch heute mit auf einen ganz besonderen Spaziergang. Einen Klimaspaziergang. Gemeinsam mit Andrea Wegner, Referentin für Klimaanpassung hier bei uns in der Verbraucherzentrale NRW, schauen wir uns an, wie Städte und ihre BewohnerInnen sich besser an den Klimawandel anpassen können. Los geht's. Hallo Andrea, schön, dass du heute im Podcast dabei bist.
Hallo Kerstin, vielen Dank für die Einladung.
Dann starten wir erstmal mit einer Frage zu dir. Und zwar würde ich gerne wissen, was dich denn am Thema Klimaanpassung selbst so interessiert.
Mich interessiert besonders das Gesamtpaket insofern, dass nicht nur das Klima wandelt sich, sondern auch wir selbst und die Gesellschaft wandeln uns auch mit diesem Klimawandel, weil wir uns ja anpassen müssen in der Zukunft und nicht nur in der Zukunft, sondern auch jetzt. Und das Tolle bei der Klimaanpassung ist einfach, dass alles, was wir tun, unmittelbar auch schon wirkt. Was wir jetzt machen, das kommt uns auch tatsächlich jetzt zugute.
Ja, das stimmt. Ja, dann in der Rubrik Nerdwissen freue ich mich ja immer, wenn ich von den Hobbys, Interessen, Leidenschaften meiner Gäste erfahre. Hast du auch ein Nerdwissen heute für uns oder mich mitgebracht?
Es ist eher ein Nerdwissen, was auch mit dem Klimawandel zu tun hat. Mhm. Das möchte ich jetzt mit dir teilen. Und zwar starte ich direkt mal mit einem Quiz.
Oh, okay. Dann. Ja, in der letzten Folge gab es auch schon eine Frage. Die habe ich ganz gut gemeistert. Mal gucken, wie es heute aussieht.
Gut, dann starten wir doch einfach mal.
Okay.
Woran erkennen wir, dass die Zahl der Insekten in den letzten 40 Jahren drastisch abgenommen hat? A, ich gebe dir drei Wahlmöglichkeiten.
Ist gut.
A, es gibt weniger Honig zu kaufen. B, nach einer längeren Fahrt auf der Autobahn hängen kaum noch Insekten an der Windschutzscheibe. C, der Preis für Nahrungsmittel, die auf Insektenbestäubung angewiesen sind, ist dramatisch gestiegen.
Okay. Vielleicht, ich überlege jetzt gerade, welche Lebensmittel denn auf Insektenbestäubung angewiesen sind, aber es sind ja...
Das kann ich dir gut sagen. Nicht welche, aber weltweit sind es etwa 70 beziehungsweise sogar mehr als 70% der Nahrungsmittel, die tatsächlich, der pflanzenbasierten Nahrungsmittel, die tatsächlich auf Insektenbestäubung angewiesen sind.
Mhm. Also ich würde sagen C, obwohl ich Frage echt schwierig finde, aber ich würde C sagen.
Es ist sicherlich irgendwo an allem was dran, kann ich sagen, aber mir persönlich ist es tatsächlich an der Windschutzscheibe auf der Autobahn aufgefallen.
Okay.
Ich erinnere mich an meine Kindheit, das ist ein paar Jahrzehnte her und unser Auto sah völlig übersät mit Blutflecken und allem Möglichen und Insekten. Man musste im Prinzip danach erstmal das Auto putzen, um wieder was sehen zu können, so ungefähr. Wenn ich jetzt über die Autobahn fahre, ist da kaum noch ein Insekt. Also so ziemlich gegen null geht das schon.
Mhm.
Kann ich tausende Kilometer fahren, es bleibt kaum ein Insekt mehr am Auto hängen.
Okay, ja gut.
Daran merke ich, dass die Anzahl der Insekten wirklich dramatisch abgenommen hat. Aber natürlich wie ich eben schon sagte, die Preise für Nahrungsmittel werden einfach auch durch dieses Insektensterben weiter steigen. Das hat natürlich immer viele Ursachen, aber die Zahl mehr als 70% unserer Nahrungspflanzen sind auf Insektenbestäubung angewiesen. Das zeigt ja schon, dass das ein großes Problem geben wird in der Zukunft, wenn das Insektensterben einfach nicht gestoppt wird und vor allen Dingen, wenn dieser Prozess umgekehrt wird.
Okay, also ist so ein bisschen an allen drei Antworten was dran.
Genau.
Dann würde ich sagen, starten wir jetzt ins heutige Thema. Ja, der Klimaspaziergang. Ich habe schon oft von ihm gehört jetzt während meiner Zeit in der Verbraucherzentrale. Aber heute habe ich ja dann mal das Glück, selbst daran teilzunehmen. Allerdings sind wir nicht vor Ort, sondern bleiben hier bei uns im warmen Büro. Wir brauchen also ein bisschen Vorstellungskraft jetzt für den Klimaspaziergang. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Aber bevor es jetzt losgeht, erstmal die Frage, was ist denn überhaupt der Klimaspaziergang? Also für alle, die es noch nicht so wie ich wissen.
Es ist ein Themenspaziergang zum Thema Klimaanpassung, Klimawandel. Wir gehen im Prinzip auf einer Route, die ist etwa so 1,5 Kilometer lang, an verschiedene Stationen. Circa 6 Stationen werden wir ansteuern und dort schauen wir uns an, wie wir uns an den Klimawandel anpassen können. Die Stationen sind recht vielfältig. Das können Begrünungsmaßnahmen sein, rund ums Gebäude, am Gebäude vor allen Dingen auch. Aber wir könnten auch an Wasserflächen anhalten, gucken uns an, wie sehen die Schutzmaßnahmen am Haus vor Starkregen zum Beispiel aus. Oder gucken uns an, wie sind die Häuser gestrichen. Es gibt da ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man sich an den Klimawandel anpassen kann. Und die schauen wir uns einfach mal im Laufe des Spaziergangs an.
Okay, ich bin gespannt. Aber einen Klimaspaziergang in Audioform hast du auch noch nicht durchgeführt, oder?
Nein, das ist tatsächlich der allererste Klimaspaziergang, der nicht ganz normal vor Ort, in dem man läuft, diese 1,5 Kilometer durchgeführt wird, sondern der erste digitale Spaziergang.
Okay. Premiere also heute. Mhm. Dann nochmal ganz kurz zum Ablauf. Also wir laufen in Gedanken 6 Stationen ab und an jeder Station gibt es nochmal eine Quizfrage zum Einstieg. Für euch ZuhörerInnen bedeutet das natürlich, dass ihr auch gerne mitraten könnt. Ja, ich weiß nicht, habe ich was vergessen, Andrea?
Oder nö, wir können gerne starten.
Okay, ja super, dann geht's jetzt los mit dem Klimaspaziergang.
Herzlich willkommen, Kerstin, zu unserem ersten digitalen Klimaspaziergang. Bevor wir losgehen, schauen wir uns doch erstmal das Klima an. Mhm. Wie hat es sich verändert in den letzten Jahren, nicht nur Jahren, sondern auch Jahrzehnten? Das ist eine gute Grundlage, um uns so ein bisschen einzustimmen, um zu schauen, wo sind die Notwendigkeiten, dass wir uns so anpassen an diese Notwendigkeiten, dass wir auch die nächsten Jahrzehnte noch weiter gut leben können in unseren Städten oder Gemeinden. Mhm. Zum einen wurde festgestellt, dass das Klima bzw. die durchschnittlichen Jahrestemperaturen sich erhöht haben. Und zwar seit Beginn der Wetteraufzeichnung, das war 1881, bis heute hat sich die durchschnittliche Jahrestemperatur um ca. 1,6 Grad Celsius erwärmt. Das klingt erstmal gar nicht so viel, aber wenn wir zum Beispiel nur eine Temperaturerhöhung um 1 Grad Celsius hätten, dann kann die Luft zum Beispiel 7% mehr Wasserdampf aufnehmen und infolgedessen, wenn es dann regnet, regnet es auch mehr, weil das muss ja alles wieder runterkommen, was da mehr jetzt in der Atmosphäre, in der Luft vorhanden ist, in den Wolken. Mhm. Das wiederum führt zu extremeren Wetterereignissen, Starkregen zum Beispiel, ist ein großes Thema, mit dem wir immer mehr zu kämpfen haben. Die letzten Starkregenfluten mit vielen Todesopfern haben wir gerade in Spanien erlebt zum Beispiel. Aber auch in Deutschland ist so ein Starkregenereignis mit vielen Toten noch nicht lange her. Insofern, die Anzahl an Tagen mit Starkregen zum Beispiel haben sich um 5% erhöht, etwa seit 1951. Ein anderes Phänomen ist zum Beispiel die Hitze, mit denen viele Menschen auch zu kämpfen haben. Hier hat sich der Wert nochmal viel drastischer erhöht. Die Anzahl an heißen Tagen zum Beispiel im Jahr, und zwar heiße Tage sind Tage, die wärmer als 30 Grad Celsius sind. Diese Anzahl hat sich um 196% sogar erhöht seit 1951. Und das merken wir ja in den letzten Jahren immer wieder. Wir haben Starkregenereignisse, wir haben Hitzetage, lange Trockenheitsperioden, dann wieder ein Starkregen. Und auch im Winter haben wir viel, viel mehr Niederschläge. Durch die höheren Temperaturen haben wir viel weniger vereiste Tage. Wir haben auch viel weniger Schneetage. Das ist für den Wintersport in NRW zum Beispiel auch entscheidend. Das hat sich am Kahlen Asten zum Beispiel gezeigt. Das ist der höchste Berg, den wir in NRW haben. Wir haben dort im Jahr 25 Tage weniger Schnee. 25 Tage weniger Skifahren zum Beispiel bedeutet das oder weniger Rodeln. Also diese Auswirkungen spüren wir schon wirklich fast dramatisch in NRW.
Ja.
Und daher wollen wir in diesem Spaziergang zeigen, wie sich einmal jeder Einzelne anpassen kann an diesen Klimawandel, aber auch, was Kommunen zum Beispiel schon unternehmen, um das Lebensumfeld der BürgerInnen angenehm zu gestalten. Das ist ja auch ein Umbau der Städte, der gerade in Gang gesetzt wird. Und wir dürfen daran teilhaben und sogar mitmachen. Und das ist das ganz Tolle an der Klimaanpassung, dass jeder wirklich was beitragen kann. Und da wollen wir auch ein paar Tipps geben, so im Laufe des Spaziergangs. Dann, wir haben uns hier auf einem Parkplatz getroffen. Das ist dann auch schon unsere erste Station, denn wir sehen hier, dass dieser Parkplatz asphaltiert ist. Das wird uns in Zukunft sicherlich auch nicht mehr so oft begegnen, wenn neue Parkplätze gebaut werden, weil dort Klimaanpassung dann auch ein Thema ist. Da steige ich direkt mal in die erste Quizrunde ein. Wir sehen hier nicht nur Asphalt, sondern wir sehen auch hier nebenan noch einige andere Bodenbelege. Schätze bitte mal, wie viel Prozent Niederschlagswasser versickern kann. Und zwar, du kennst ja diese Rasengittersteine aus Beton. Das sind so gitterartige Strukturen, besonders vor Garagen sieht man sie manchmal. Die sind aus Beton häufig und da guckt so ein bisschen Rasen oder Spontanvegetation raus. Schätze mal, wie viel Prozent des Niederschlagswassers dort versickern kann.
Also ich habe jetzt gar keine Orientierung oder irgendwie eine Größe, an der ich mich orientieren könnte.
Vielleicht fangen wir mit dem Asphalt an, auf dem wir gerade stehen.
Ja, okay.
Wie also viel Prozent Regenwasser kann dort versickern?
Ich denke auf jeden Fall weniger.
Es sind tatsächlich 0%.
0%? Okay, ich wollte ehrlich gesagt gerade irgendwie so 20% sagen. Aber 0% ist ja schockierend. Aber
es ist halt Asphalt.
Das ist klar. Eigentlich kann
eine
ja
absolut geschlossene Decke
solange
versiegelt.
Es nicht Risse gibt, klar, eigentlich sehr logisch, ja.
Dann kommen wir nochmal zu unseren Rasengittersteinen.
Okay, dann würde ich da vielleicht sagen 10-20%.
Nee, da sind es jetzt tatsächlich mehr.
Okay.
Da sind es jetzt tatsächlich so 40-50%. Und dann einen Bodenbelag habe ich noch. Das ist eine Schotterdecke. Eine Schotterdecke ist im Prinzip eine wassergebundene Decke. Schotter klingt schon fast so nach Schottergarten, hat aber damit gar nichts zu tun.
Okay.
Sondern das ist eine wassergebundene Decke aus unterschiedlichen Steingrößen, Kieselgrößen, die nach oben hin dann immer feiner werden.
Mhm. Da müsste ja schon mehr durchgehen, weil da gibt es ja immer Zwischenräume. Dann würde ich sagen 70%.
Auch mehr, also oben hin.
Jetzt bin ich tatsächlich
bis zu 100%.
Okay.
Kann dort versickern. Hat natürlich auch Nachteile, so eine Schotterdecke. Denn gerade bei Parkplätzen, wie wir ihn hier gerade haben, das wäre keine gute Alternative für diesen Parkplatz, für diese asphaltierte Fläche. Denn auf so einer Schotterdecke, die bewegt sich einfach. Wenn wir mit dem Auto rauffahren, drehen, wenden, bremsen, dann verlagert sich das Material und wir haben irgendwann, das dauert gar nicht lange, tiefe Kuhlen auf dieser Schotterdecke, die wassergebunden ist, wo sich dann wieder Wasser sammelt. Viele Pfützen, tiefe Pfützen bilden sich. Ein Bild, was man wirklich nicht auf öffentlichen Parkflächen haben möchte.
Mhm. Und was wäre dann die Alternative? Also was ist der perfekte Untergrund für so einen Parkplatz?
Das wäre zum Beispiel eine Pflasterung mit großen offenen Fugen, wo das Niederschlagswasser gut versickern kann. Idealerweise kann man diese Pflasterfugen auch noch begrünen mit niedrigem Bewuchs, die auch recht trittfest sind, dann die Pflanzen. Das wäre so eine sehr, sehr schöne Alternative für die Zukunft.
Okay, dann sehen wir das jetzt hoffentlich bald.
Ich hoffe. Wir waren gerade bei dem Thema Freiflächengestaltung. Das ist besonders wichtig, dass das Wasser versickern kann. Das ist der Hauptgrund hier, warum man diese Flächen nicht versiegeln soll. Im eigenen Privatbereich sehen wir ja auch schon, hatten wir schon genannt, die Garagenstellplätze im Vorgartenbereich zum Beispiel. Die kann man sehr, sehr gut mit den Rasengittersteinen zum Beispiel gestalten. Das hilft auch als Überflutungsschutz zum Beispiel. Gerade bei Garagen fährt man manchmal ja so ein bisschen bergab auch in die Garage rein. Andere Leute fahren bergauf, je nach Gegebenheiten. Und dadurch würde viel Wasser einfach versickern auf diesen Gebieten, was dann nicht abfließen kann, auf die Straße, in die öffentliche Kanalisation zum Beispiel. Und dadurch wird im Prinzip auch die Kanalisation entlastet werden. Bei Starkregenereignissen merken wir das besonders, dass es nicht zu Überflutungen dann kommt der Straßen, und auch am Haus wird weniger Wasser bei Starkregen sich ansammeln können, weil es einfach versickern kann. Es gelangt ins Grundwasser, sodass dort auch wieder der Grundwasserstand aufgefüllt wird, das Grundwasser aufgefüllt wird. Das ist ja auch in einigen Gegenden ein Problem, niedrige Grundwasserstände. In anderen Gegenden, habe ich jetzt allerdings auch schon gehört, wird mit zu hohen Grundwasserständen gekämpft. Man muss auch immer sehen, alle Klimawandel-Auswirkungen sind überall so ein bisschen unterschiedlich. Einige Kommunen haben mit Starkregen zu kämpfen, andere wieder mit Trockenheit. Aber entsiegelte Flächen sind für alle Gegenden so eigentlich das Nonplusultra. Denn hilft gegen Starkregen, hilft gegen Trockenheit, weil dadurch unser natürlicher Wasserkreislauf wieder in Gang gesetzt wird. Ja, das ist im Prinzip so die beste Maßnahme, die man überhaupt treffen kann. Und wenn man dann noch diese Flächen begrünt, dann sind wir super angepasst an den Klimawandel. Ich habe das Thema Begrünung schon mal angesprochen. Bei der nächsten Station wird es allerdings nicht um so kleine, niedrigwüchsige Pflasterfugenbegrünung gehen, sondern wir gehen jetzt mal zu Bäumen in der Stadt. Findet man als Straßenbäume zum Beispiel, aber auch in Parkanlagen oder als einzelstehende Bäume auf Plätzen. Da starte ich auch hier an dieser Station direkt mal wieder mit einer Quizfrage.
Okay, ich bin bereit.
Wie groß ist der Temperaturunterschied unter den Bäumen und vor den Bäumen?
Vielleicht so 3-4 Grad Unterschied.
Das ist gar nicht schlecht.
Okay.
Das ist tatsächlich von verschiedenen Faktoren abhängig. Natürlich die Tageszeit, vom Sonnenstand, wie windig es ist, vom Kronendurchmesser und von der Blattdichte einfach auch des Baumes. Von der umstehenden Vegetation hängt es natürlich auch ab. Habe ich nur einen Baum oder stehe ich im Wald? Und natürlich auch immer von der Wasserverfügbarkeit. Dann so ein trockener Baum, der schlaff die Blätter hängen lässt, der verdunstet zum Beispiel auch kein Wasser. Ein Teil des Kühleffektes oder der meiste Teil des Kühleffektes kommt durch die Verschattung durch den Baum. Mhm. Aber ein anderer Teil kommt auch durch die Verdunstungskälte. Okay. Denn wenn der Baum sich Wasser, was er zum Leben braucht, einfach aus dem Erdreich zieht, dann geht das Wasser im Prinzip zu den Blättern und verdunstet dort. Und für diesen Prozess braucht dieser Baum dann Energie. Die nimmt er aus der unmittelbaren Umgebungsluft und dadurch kühlt diese unmittelbare Umgebungsluft etwas ab. Zur Auflösung: der Unterschied der Lufttemperatur unter dem Baum ist etwa 1 bis 3 Grad Celsius.
Okay. Mhm.
Etwas also weniger als von dir gesagt. Mhm. Aber wenn ich mal nicht die Lufttemperatur nehme, sondern die Bodentemperatur, wie unterscheiden sich die Temperaturen am Boden, wenn ich die Oberflächentemperatur messe, unterm Baum und vorm Baum, dann ist die Temperatur tatsächlich größer. Das kann sogar bis zu 10 Grad Celsius betragen, dieser Unterschied.
Oh ja,
das kommt natürlich drauf an, was für eine Pflasterung habe ich, eine Asphaltfläche vorm Baum. Also ist es einfach ein Baum mit so einer kleinen Öffnung nur, der kaum Boden hat und dahinter ist schon der Asphalt.
Sieht man ja leider auch
leider,
sehr oft
leider
in der
sieht
Stadt.
Man das sehr oft, gerade auch in Düsseldorf.
Ja.
Und das macht natürlich den Unterschied aus, wie die Fläche drumherum dann aussieht um den Baum.
Okay, also insgesamt schon ein drastischer Unterschied.
Richtig.
Ja.
Gut ist natürlich, wir haben ja gehört, es ist kühler unter dem Baum. Schön wäre es natürlich von einer Stadt, wenn sie dann unter solche Bäume rundherum Bänke aufstellen würde, dann kann man an wirklich heißen Tagen, die in der Stadt ja besonders drastisch ausfallen, da kann ja die Temperatur tatsächlich 10 Grad Celsius größer sein, einfach höher sein als in der Umgebung, die viel besser, viel mehr begrünt ist, viel weniger versiegelt ist. Ja, da bringt diese Kühle der Bäume sehr, sehr viel in einer Stadt. Und ein Tipp wäre natürlich, Kühle im Schatten von Bäumen zu suchen. Es gibt tatsächlich auch, die Stadt Düsseldorf hat sowas entwickelt, eine Karte der kühlen Orte in der Stadt. Es gibt auch andere Städte, die haben das auch entwickelt. Aber da wir ja hier in Düsseldorf sitzen, greife ich mal dieses Thema auf.
Ja, finde ich gut.
Da sind wir haben natürlich die Bäume und Parkanlagen, die die meisten Leute eigentlich auch kennen. Aber andere kühle Orte zum Beispiel sind auch öffentliche Einrichtungen, die aufgesucht werden können, wie Kirchen und Foyers von Museen zum Beispiel. Da kann man sich schon schützen. Mhm. Besonders ältere Leute sind vielleicht auch anfälliger. Dort gibt's dann auch eventuell Sitzgelegenheiten. Aber eine wichtige Anpassung an heiße Temperaturen ist natürlich auch viel Trinken zum Beispiel.
Mhm. Ja.
Und ich habe jetzt mal auch in die Karte der kühlen Orte geguckt. Da sind auch die städtischen Trinkbrunnen, wo sich jeder im öffentlichen Raum Wasser zapfen kann, verzeichnet. Aber auch die sogenannten Refill-Stationen, wie sie so schön auf Neudeutsch heißen. Das sind zum Beispiel gastronomische Einrichtungen, öffentliche Einrichtungen, an die man sich wenden kann, um seine mitgebrachte Trinkflasche zum Beispiel zu befüllen.
Sehr gut. Also jetzt gerade haben wir ja zum Glück nicht mit Hitze zu kämpfen, aber für den Sommer ist das ein super Tipp, also dass man da mal in die Karte der kühlen Orte reinschaut. Ich hätte sonst noch eine
sehr gerne.
Eine Frage.
Ich hätte sonst auch
zu
noch
den Bäumen.
Weiter was dazu gesagt, aber gerne frag erst mal.
Ja, okay. Die Bäume, die jetzt bei uns in der Stadt, also in Düsseldorf stehen, sind die, also würdest du sagen, die sind schon angepasst oder sind bereit für dieses sich verändernde Klima oder müssen da zum Beispiel auch ganz andere Arten angepflanzt werden?
Das ist eine Mischung. Mhm. Es gibt tatsächlich Bäume, die sind angepasst und es gibt viele Bäume, mit denen experimentiert man aktuell noch. Düsseldorf ist auch so ein Beispiel. da ist dieser Prozess auch schon länger am Laufen, dass mit Bäumen experimentiert wird, auch im städtischen Raum. Da gibt es auch Projekte bundesweit, in denen in mehreren Städten, die auch so ein bisschen unterschiedliche klimatische Verhältnisse haben, werden über einige Jahrzehnte dann die Bäume untersucht. Halten die sich gut beim aktuellen Klima mit vielen Hitzetagen zum Beispiel, Trockenheit? Aber das sind ja nicht die einzigen Probleme, die wir in der Stadt haben. Wir haben ja auch kaum Platz für diese Bäume, unterirdisch. Da gibt es ja ganz wenig Boden einfach für diese Bäume. Da sind ganz viele Leitungen und Schächte im Untergrund, im städtischen Raum, sodass, das sehen wir von oben teilweise gar nicht, die haben gar nicht mehr den Raum, den sie eigentlich brauchen, um sich das Wasser selber zu ziehen. Die werden unterirdisch teilweise mit Wasser und Nährstoffen schon versorgt.
Unterirdisch?
Ja.
Oh, Wahnsinn, okay.
Genau. Und die Baumscheiben, so nennt man im Prinzip die Flächen um den Baum, in dem die Bäume stehen und wachsen, die sind teilweise winzig klein in den Städten. Wo soll das Wasser denn herkommen, damit sich der Baum im Prinzip so ausbreiten kann und das Wasser sich ziehen kann aus dem, was vielleicht im Boden gespeichert wird. Der ist ja kaum vorhanden, dieser Boden.
Ja. Ja, ich hatte auch schon mal gehört, dass die Stadt, also wahrscheinlich auch in anderen Städten, aber ich weiß jetzt von Düsseldorf, dass die Stadt wirklich rumfährt und dann gewisse Bäume auch einfach bewässern muss, weil die es gar nicht mehr schaffen, im Sommer bei der Hitze sich selbst mit Wasser zu versorgen. Und das ist ja auch Wahnsinn. Also wie viel Wasser dann vielleicht auch dadurch wieder verloren geht. Ich weiß jetzt nicht, ob die mit Regenwasser bewässern oder...
Ich hoffe, ich gehe davon aus, es gibt ja diverse Vorfluterbecken, so nennt man sowas teilweise, auch Regenrückhaltebecken gibt es, aus denen dann natürlich auch solches Wasser gezogen werden kann. Es gibt tatsächlich die sogenannten Zukunftsbäume. Es gibt auch Listen für Zukunftsbäume. Dort sind die Bäume besonders aufgeführt, die trockenheitsverträglich und vor allen Dingen auch winterhart sind, die gut geeignet wären. Da gibt es diverse Abstufungen. Die Stadt Düsseldorf bezieht auch zum Beispiel die Insektenfreundlichkeit der Bäume noch mit ein. Und dann gibt es da so eine Einteilung, eine Kategorisierung der Bäume, so dass man auch in solchen Zukunftsbaumlisten nachschauen kann, welche Bäume denn gut geeignet sind. Aber es reicht nicht aus, sich einfach nur an so einer Liste zu orientieren. Ganz wichtig und wertvoll ist einfach auch das Wissen der GärtnerInnen und der Baumschulfachmenschen vor Ort, die tatsächlich sich den Standort genau angucken. Denn wir können nicht jeden Baum einfach gleich behandeln und wer in dieser Stadt an diesem Standort gut ist, der Baum, der ist auch an der gleichen Stadt an einem anderen Standort gut. Dem ist nicht so. Wir müssen auch schauen, dass wir im Gesamtquartier denken müssen. Wir haben Infrastruktur, die berücksichtigt werden muss zum Beispiel. Denn so gut es ist, einen Baum zu haben, der viel Schatten gibt, eine große, belaubte, dichte Krone hat, wenn wir den an den Beginn einer Frischluftschneise auf einen Platz direkt zu Beginn einer Straße stellen, dann kann die Luft dort einfach nicht reinkommen und wir haben noch größeren Hitzestau. Der Baum würde im Prinzip diese Frischluftschneise versperren. Oder wir können keinen breiten, großkronigen Baum nehmen als Straßenbaum, wenn 3 Meter daneben die großen Hausfassaden sind. Das sind vielleicht Bäume, die man an freien großen Plätzen gut in der Mitte verwenden kann, diese großkronigen Bäume. Aber da muss man auch wenn es die Einstufung als Zukunftsbaum hat, muss man sich immer den Standort anschauen und den Baum auch an den Standort anpassen. Also wirklich hochqualifizierte Fachmenschen sind dort wichtig und wertvoll.
Ja, okay, dann gibt es ja wirklich unglaublich viel zu beachten, einfach in der Stadtplanung.
Das ist richtig. Mhm. Die gesamte Stadtplanung muss sich immer angeschaut werden und nicht nur der einzelne Baum, den wir einfach dort pflanzen.
Ich könnte jetzt noch wahrscheinlich einige weitere Fragen stellen.
Ich könnte auch noch eine Stunde einfach nur über Bäume reden.
Ja, ja, hätte ich auch.
Aber wir wollen eigentlich weiter, ja, denn wir haben noch einiges vor in unserem Klimaspaziergang.
Ja, genau, dann würde ich sagen, laufen wir.
Richtig, wir gehen einfach mal zur nächsten Station. Und zwar haben wir hier die nächste Station. Das Thema dieser Station lautet Albedo. Wir stehen hier vor einer großen Hauswand. Mhm. Diese Hauswand ist in einer modernen, grauen Fassade mit rötlichen Absätzen gestrichen. Mhm. Können wir mit der Wahl der Fassade die Innenraumtemperatur beeinflussen? Lautet hier die Quizfrage. Das heißt, Wahl der Fassade in Form von Farbe und Material.
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, können wir auf jeden Fall. Also was die Farbe angeht, bin ich mir, glaube ich, sicherer. Da weiß ich auf jeden Fall, also wenn man zum Beispiel im Sommer unterwegs ist, sagt man ja auch immer, zieh bloß nichts Schwarzes an, wenn es sehr heiß ist, weil das ja einfach die Sonnenstrahlen absorbiert. Ich weiß nicht, ob man das so ausdrücken
kann.
Genau, und weiße Klamotten reflektieren die Sonnenstrahlen. Deswegen würde ich sagen, eine weiße oder helle Hausfassade hilft auf jeden Fall, die Hitze draußen zu lassen. Bei der Beschaffenheit, also bei dem Material, bin ich mir allerdings weniger sicher.
Tatsächlich gibt es einen Unterschied zwischen glattem und rauem Material auch noch.
Ui, da müsste ich raten. Nee, also das wäre jetzt wirklich einfach nur stumpfes
Gut. Gerate. Also glatte Flächen reflektieren einfach besser als raue Flächen.
Ich habe es tatsächlich, ja, okay.
Hättest du auch
ich
so gedacht,
sagen
ne?
Können, ja,
genau, richtig. Das ist wie in der Schule, ne? Also die Tipps, die wir daraus natürlich ziehen kann, ist natürlich am eigenen Haus, dass man tatsächlich, wenn man das Haus streicht, wenn man ein verputztes Haus streichen möchte, nicht guckt, was finde ich schön, sondern wenn ich mich anpassen möchte an den Klimawandel, die Hitze draußen lassen möchte, dann ist eine weiße Fassade natürlich das Nonplusultra. Das kennen wir aus dem mediterranen Raum. Seit Ewigkeiten streichen die ihre Häuser einfach weiß, die kennen das Thema Hitze einfach schon seit Ewigkeiten. Denn auch im Innenraum, die Temperatur im Innenraum ist natürlich auch abhängig von der Temperatur der Wand, auch der Außenwand. Und das können wir uns einfach auch zunutze machen. Im städtischen Raum zum Beispiel, jetzt ist wieder die Kommune auch gefragt, wenn das Pflaster in den Straßen ausgewählt wird oder auf Plätzen, helle Pflasterungen zum Beispiel sind da zu bevorzugen, wenn man möchte, dass sich die Hitze nicht einfach so staut. Mhm. Denn es gibt auch Temperaturmessungen an heißen Flächen, an Bitumen zum Beispiel, auf Asphalt, so schwarze Flächen, da können die Temperaturen schon mal auf die 80 Grad Celsius klettern zum Beispiel. Und wenn ich da natürlich einen hellen Anstrich dagegen habe, sind es dann vielleicht nur so 35 Grad Celsius. Das ist ein wahnsinniger Unterschied, den wir hier haben, mit dem wir tatsächlich die Umgebungstemperatur beeinflussen können. Und gerade bei diesem Materialstein ist es ja auch so, dass die Temperatur auch gespeichert wird dann in diesem Material. Mhm. Und auch wenn die Sonne schon lange untergegangen ist, strahlt dieses Material immer noch die Hitze des Tages ab, eine ganze Weile, bis in die Abendstunden, weit in den Nachtbereich hinein. Wir merken erst irgendwann mitten in der Nacht, okay, jetzt ist der Prozess beendet, jetzt ist die Fläche abgekühlt, aber lange in den Abend, in die erste Nachthälfte hinein, strahlt es noch ab. Gerade am Haus kann man sich das auch zunutze machen. Wenn ich mein Schlafzimmerfenster zu einer asphaltierten Fläche zum Beispiel raus habe, dann merke ich das besonders. Da bringt es mir auch nicht so viel, wenn ich das Fenster aufmache. Da kommt dann die warme Luft auch noch rein. Das kühlt halt viel langsamer ab.
Okay.
Ich wollte diese Station jetzt mal ein bisschen kürzer halten, denn wir haben ja schon recht viel Zeit an den Bäumen verbracht. Gehen wir einfach zur nächsten Station weiter.
Alles klar.
Bleiben jetzt allerdings am Haus.
Okay.
Mhm. Wir gucken uns einfach mal jetzt die Fassade des Hauses an Und wenn wir Glück haben, macht uns auch jemand auf, wenn wir mal klingeln, dass wir auch mal auf das Dach gucken können.
Bestimmt. Haus. Ich bin optimistisch.
Dann komme ich wieder zu einer Quizfrage. Wir stehen hier vorm Haus. Dieses Haus ist tatsächlich mit einer Fassadenbegrünung versehen. Die Quizfrage lautet, warum sind begrünte Flächen wie Fassadenbegrünung eigentlich kühler als solche ohne Begrünung?
Also ich nehme vielleicht auch mal so ein bisschen das, was du vorhin zu den Bäumen gesagt hast. Also einmal würde ich sagen, die Fassadenbegrünung spendet Schatten. Die Verdunstung spielt, glaube ich, auch eine große Rolle.
Ja, die Verschattung spielt tatsächlich die größte Rolle.
Die größte Rolle, okay. Richtig. Dann die Verschattung die größte Rolle, dann Verdunstung. Ich würde sagen, das war's oder gibt's noch einen dritten Punkt?
Nö. Okay. Das war schon sehr schön zusammengefasst.
Sehr gut.
Das können wir uns natürlich auch an unseren Wohnhäusern zunutze machen. Diese Kühlung der Hauswand hat einmal unmittelbare Auswirkung auf die Umgebung. Verdunstungskühler hast du schon erwähnt. Wir hatten vorhin auch bei den Bäumen schon gesagt, unter den Bäumen kann es da zu Temperaturunterschieden von 1 bis 3 Grad Celsius kommen. So ist es auch in unmittelbarer Umgebung der Fassadenbegrünung.
Also auch dann im Innenraum wäre es dann 1 bis 3 Grad kühler oder ist das noch was anderes?
Es ist tatsächlich auch gut, dass es anspricht. Es ist nicht nur in der Umgebung kühler, sondern es hat tatsächlich auch Auswirkungen auf die Innenräume. Denn durch die Verschattung der Hauswand einfach können wir dort Temperaturunterschiede an der Fassadenwand, an der Hauswand erreichen von 10 Grad zum Beispiel. Und diese Temperaturunterschiede an der Außenwand haben natürlich auch Auswirkungen auf die Temperatur, die durch die Wand im Prinzip auch durchgeht. Und der Unterschied zwischen Außenwand und Innenwand ist einfach viel geringer, als wenn die Sonne draufknallen würde auf die Außenwand. Und deshalb können wir zum Beispiel auch Kühlenergie sparen.
Also lieber die Außenwand begrünen als ein Klimagerät oder so. In die Wohnung zu stellen oder
richtig,
ins Haus zu stellen.
Richtig, denn ich kann auch mal eine Zahl nennen. Man kann zum Beispiel Kühlenergiekosten von bis zu 43% sparen, wenn man sich eine Fassadenbegrünung ans Haus holt. Da ist es sinnvoll, zum Beispiel ein Gerüstkletterpflanzen zu nehmen, die besonders natürlich im Sommer belaubt sind und zwar dicht belaubt sind und die sollten dann tatsächlich auch die komplette Fassade belauben und nicht nur einzelne kleine Teile der Fassade. Das bringt nicht so den großen Effekt, denn die Wand wird nur verschattet, wenn tatsächlich auch genügend Blattwerk vor der Fassade sich befindet.
Ich finde, das sieht auch immer richtig schön aus. Also im besten Fall verschönert man die Fassade und spart noch Geld.
Richtig, gut zusammengefasst. Und wir haben noch viel mehr Vorteile. Wir fördern natürlich auch mit Begrünung nicht nur an der Fassade, auch auf dem Dach die Artenvielfalt zum Beispiel. Oder ein weiterer Effekt ist die Lärmreduzierung einfach auch durch Begrünung. Nicht nur an der Fassade. Das ist natürlich ganz wichtig, wenn wir zum Straßenraum wohnen mit Autos oder Bussen. Das dämpft einfach den Lärm. Auf dem Dach haben wir auch einen Effekt, besonders wenn wir in der Flugschneise wohnen zum Beispiel, haben wir da eine Lärmminderung, die kann tatsächlich so 5 bis 10 Dezibel betragen. Also Begrünung kann schon einiges bewirken, nicht nur für die Klimaanpassung, sondern auch um unser gesamtes Wohnumfeld attraktiver, gesünder zu gestalten. Feinstaub wird gebunden, auch durch Begrünung zum Beispiel. Also es hat auch positive Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Begrünung nicht nur an der Fassade, sondern auch auf dem Dach.
Das klingt doch gut.
Und eins möchte ich noch erwähnen, denn 50% der Menschen, die hier in Deutschland wohnen, wohnen zur Miete. Die können ja nicht einfach ein Haus, in dem sie wohnen, so eine Fassadenbegrünung einfach anlegen, denn das ist was, was man für die nächsten Jahrzehnte einfach anlegt. Und da greift man natürlich auch an die Fassade, indem man entweder ein Gerüst anbringen muss oder Pflanzen nimmt, die selbstklimmend sind. Das möchte nicht unbedingt jeder Hauseigentümer oder jede Hauseigentümerin. Und deshalb gibt es auch Möglichkeiten, die wir aufzeigen wollen, mit zum Beispiel Pflanztöpfen, die man vor die Fassade stellen kann oder seine Balkone begrünen kann. Aber das ist natürlich wieder ein anderes Thema.
Kommen wir wahrscheinlich in der nächsten Folge.
Richtig, es kann jeder was machen. Aber am Klimaspaziergang nehmen halt nicht nur HauseigentümerInnen teil, sondern gerade in den Großstädten auch viele MieterInnen.
So die wie haben, ich zum Beispiel.
Richtig, genau. Die haben ganz andere Fragen, ganz andere Probleme und ganz andere Möglichkeiten als HauseigentümerInnen.
Da fällt mir irgendwie ein, könntest du dir vorstellen, dass das vielleicht irgendwann auch mal von der Stadt vorgegeben wird? Also dass irgendwie gesagt wird, bei allen Neubauten muss es eine Fassadenbegrünung geben? Oder denkst du, das wird weiterhin eine individuelle Entscheidung bleiben?
Es ist immer mehr eine Entscheidung, die auch Kommunen treffen, denn die Kommunen haben einen großen Einfluss vor allen Dingen auf Neubaugebiete, die gerade neu entwickelt werden. Im Rahmen der Bebauungspläne können Vorgaben gemacht werden zu Dachbegrünung und Fassadenbegrünung, denn es wird ja dort einfach Fläche auch versiegelt, neu versiegelt zum Beispiel, und an diesen Standorten ist ein Ausgleich einfach per Gesetz vorgeschrieben und die Kommunen setzen das um, indem sie zum Beispiel Dachbegrünungen vorschreiben, Fassadenbegrünungen vorschreiben, aber auch im Vorgartenbereich werden Vorgaben gemacht. Da hat die Kommune doch diverse Möglichkeiten, aber vor allen Dingen im Neubaubereich, im Bestand sieht das natürlich ganz anders aus. In den gewachsenen Strukturen.
Das ist schwieriger dann.
Das ist sehr, sehr viel schwieriger, dort etwas durchzusetzen. Da kann man im Prinzip, wenn dort saniert wird, zum Beispiel Vorgaben machen. Aber ohne Sanierung ist es da teilweise schwierig, im Bestand das vorzuschreiben.
Ja. Okay, was meinst du, sollen wir, das ist schon die letzte Station jetzt, die nächste, ne?
Ja, wir kommen jetzt tatsächlich zur letzten.
Dann laufen wir wohin?
Laufen wir weiter. Wir sehen hier schon einige Schottergärten. Muss man schon fast mit vorgehaltener Hand sagen, dieses Wort. Denn das ist ja ganz stark im Fokus der Öffentlichkeit im Moment. Da gehen wir jetzt aber erstmal vorbei an diesen Schottergärten im privaten Bereich. Lassen die auf uns wirken hier gerade in diesem Straßenzug, wo wir gerade entlang gehen, und bleiben mal hier auf einer öffentlichen Fläche stehen, die eigentlich genauso aussieht wie unser Schottergarten, an dem wir gerade vorbeigelaufen sind, und schauen uns mal an, wie das Klima hier so an Schottergärten aussieht. Da komme ich wieder zu unserer ersten Quizfrage. Wie hoch ist der Temperaturunterschied zwischen einer Schotterkiesfläche und einer bepflanzten Fläche an einem sonnigen Tag?
Wir hatten ja gerade, also vorhin, den Unterschied vor dem Baum und unter dem Baum, ja, 1 bis 3 Grad. Ich würde sagen, der Unterschied ist jetzt aber gravierender.
Richtig.
Dann sage ich so um die 10 Grad.
Sehr gut. Das kann tatsächlich 10 bis sogar 20 Grad Celsius Unterschied sein. Diese Schottergärten, sogenannte Schottergärten, was stellst du dir unter so einem Schottergarten vor? Beschreib doch mal diesen Schottergarten, den du hier siehst. Was macht so ein Schottergarten aus?
Also das Erste, was mir einfällt, ist auf jeden Fall sehr trist und traurig eigentlich. Also ich glaube, einerseits sehr aufgeräumt, weil da passiert ja nicht viel. Aber eigentlich sind es nur Steine, also Schotter, der unbegrünt ist. Also kein Grün, keine Pflanzen, keine dadurch Insekten, also keinerlei Leben, was da stattfindet. Sehr heiß, also an einem heißen Sommertag möchte ich da nicht liegen. Zumindest nicht ohne Sonnenschirm.
Es gibt einige Heuschrecken, die mögen das. Die fühlen sich da sehr, sehr wohl.
Ja, und da ich Heuschrecken ganz schrecklich finde, wäre Schottergarten wahrscheinlich absoluter Horror für mich. Also das hat es nicht attraktiv gemacht.
Okay.
Also für mich zumindest.
Okay, ja. Es soll auch nicht attraktiv sein. Nein, nein. Ja. Wir gucken uns mal die Landesbauordnung NRW jetzt an. Mhm. Denn das ist der große Aufhänger, warum die Schottergärten Anfang diesen Jahres ganz stark in den Fokus gerückt worden sind, besonders in NRW, weil wir dort eine neue Landesbauordnung haben. Und zwar hat sich dieser Paragraph 8 der Landesbauordnung NRW geändert, unter anderem. Dort heißt es jetzt nämlich, dass die Vorgärten als Grünflächen gestaltet werden müssen. Schotterflächen, Schotterungen zur Gartengestaltung und Kunstrasen werden explizit verboten, laut Landesbauordnung NRW jetzt. Die sind zwar schon länger verboten, aber die wurden jetzt mal explizit auch so genannt. Und es wurde dort jetzt auch gesagt, was überhaupt ein Schottergarten ist. Das war ja auch eine Eingangsfrage an dich.
Mhm.
Ein Schottergarten ist einfach auch noch mehr als nur eine Fläche mit Schotter drauf. Unter diesem Schotter befindet sich nämlich ein Vlies. Darauf liegt entweder Schotter, Kies oder, was viele gar nicht wissen, zum Beispiel auch Rindenmulch oder Hackschnitzel.
Mhm.
Das läuft jetzt laut Landesbauordnung unter Schotterfläche, wenn da drunter ein Vlies liegt. Und es ist natürlich eine spärliche, karge Vegetation, nur die punktuell eingesetzt wird, um einen Akzent zu setzen. Das alles drei zusammen macht einen Schottergarten aus, den man ja eigentlich gar nicht Garten nennen sollte, sondern eine Schotterfläche.
Ja.
In dem Zusammenhang möchte ich aber auch mal sagen, was kein Schottergarten ist, und zwar Steingärten, dieser Name, oder Kiesgarten. Mhm. Diese beiden Namen fallen ja auch ganz oft, wenn man vom Schottergarten spricht. Mhm. Das sind aber gar keine Schottergärten. Steingärten und Kiesgärten sind weiterhin erlaubt. Das ist auch richtig so und gut so, denn das sind Gärten, die wirklich viel Pflanzenbewuchs aufzeigen, da stehen die Pflanzen im Vordergrund. Und ein Steingarten zum Beispiel bildet eine natürliche Vegetation nach, im Kleinen, im Modell sozusagen, mit trockenheitsverträglichen Pflanzen. Oder Kiesgärten zum Beispiel, da nimmt man den Kies um die Pflanzen drumherum zum Mulchen, aber der ist dicht besetzt mit vielen Stauden zum Beispiel, aber auch Bäumen, die verteilt großflächig in dieser Kieslandschaft sich befinden, und das Augenmerk liegt hier auf der Bepflanzung. Und diese Art von Gärten sollten auch kein Vlies drunter haben.
Mhm, genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wahrscheinlich fehlt das dann, ja.
Viele Hersteller sagen jetzt natürlich, oh, mein Vlies ist aber wasserdurchlässig. Das ist nämlich der Grund, warum Vlies zum Beispiel nicht benutzt werden soll. Vliese setzen sich häufig zu im Laufe der Jahre.
Mhm.
Es gibt Vliese, die setzen sich mehr, setzen sich weniger zu. Aber wer will hier noch eine Unterscheidung treffen? Das ist gutes Vlies, das ist schlechtes Vlies. Das macht einfach keinen Sinn. Man sieht es einfach auch nicht, was da drunter liegt. Insofern finde ich es richtig, diese Entscheidung, dass tatsächlich Vlies darunter generell einfach mal verboten wird.
Mhm. Das heißt, das Problem ist, das Wasser kann nicht abfließen. Also es ist so ein bisschen.
Es fließt
wie eine
zumindest schwerer ab. Es fließt ab, ja, aber es fließt weniger gut ab im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte. Solch eine Fläche ist ja natürlich auch für viele Jahre, Jahrzehnte auch angelegt vom Haus und wird dann gepflegt. Und wenn sich Wasser staut, zum Beispiel am Haus, kann natürlich auch der Keller vielleicht schneller volllaufen. Und das Haus kann auch in Mitleidenschaft gezogen werden, zum Beispiel.
Also eigentlich gibt es nur Nachteile beim Schottergarten, ganz abgesehen davon, dass es ja eigentlich auch viel schöner aussieht, wenn alles grün ist und
richtig,
man ein paar Tiere beobachten kann und ja, es auch einfach kühler ist, ne?
Sehr schön zusammengefasst, ja.
Ja, würdest du sagen, wir sind fertig mit dem Klimaspaziergang?
Wir sind für heute durch mit unserem Klimaspaziergang. Es war sicherlich auch genug, was an neuen Eindrücken hier jetzt vermittelt worden ist. Ich gebe dir gerne noch hier so ein Samentütchen mit.
Oh ja.
Mit Pflasterfugenbegrünung.
Mhm.
Die haben wir extra angefertigt, auch zum Beispiel, um sie am Ende eines Klimaspaziergangs mal mitzugeben, den Beteiligten als ersten Impuls schon mal selbst ins Handeln zu kommen. Das kann man am eigenen Haus umsetzen. Zum Beispiel gut, wenn man breite, offene Pflasterung hat oder am Rand von einer Pflasterung kann man das sehr gut benutzen. Muss man in den ersten Wochen gut angießen und später im Verlauf, wenn es sich dann mal etabliert hat, braucht es eigentlich kaum Pflege.
Okay, ja super, vielen Dank. Und vielen Dank auch für diesen super spannenden, informativen Klimaspaziergang. Also ich habe super viel Neues auch gelernt und mitgenommen für mich. Ich habe auch auf jeden Fall Lust bekommen, vielleicht auch mal an einem analogen Klimaspaziergang teilzunehmen vor Ort in Düsseldorf. Werden die ja auch mit Sicherheit durchgeführt.
Es gibt auch verschiedene Anbieter. Es gibt nicht nur uns als Anbieter Klimaspaziergang, aber fürs nächste Jahr sollen unsere Klimaspaziergänge, die wir von der Verbraucherzentrale in verschiedenen Kommunen in NRW anbieten, auch auf unserer Homepage unter www.klimakoffer.nrw zu finden sein.
Perfekt. Das und alle anderen Links, die wir jetzt besprochen haben oder die Andrea erwähnt hat, werden natürlich in den Shownotes verlinkt. Und bevor ich mich aber verabschiede, hätte ich noch eine letzte Frage, eine Abschlussfrage, und zwar in der Rubrik Zukunftsmusik. Die Frage an dich, Andrea, wenn wir 10 Jahre in die Zukunft blicken, wie stellst du dir eine ideale, an den Klimawandel angepasste Stadt vor?
Dass Begrünung im Prinzip mit eine Grundlage ist, wenn gebaut wird. Erst gucke ich an, wo ist die Begrünung und nicht, wo kann ich die Bäume wegnehmen, um dort ein Haus hinzustellen, damit es besser passt und vielleicht besonders viel Rendite abwirft, weil es besonders schön groß ist, sondern Begrünung wird immer mitgedacht von Beginn an eines Bauprojektes. An Häusern wünsche ich mir zum Beispiel, dass in Zukunft es gar keine Häuser mehr gibt, die neu gebaut werden, die keine Dachbegrünung oder Fassadenbegrünung aufweisen. Im besten Fall sogar beides zusammengedacht. Es sollte keine Gebäude mehr geben, die rundherum keine Flächen für Begrünung, vor allen Dingen für Bäume bereitstellen. Ein Grundstück sollte so bebaut werden, dass immer ein Baum mindestens mitgedacht wird. Da sollte es immer Flächen geben, so und so viel Quadratmeter Fläche, mindestens ein Baum, sonst darf nicht gebaut werden. Das wünsche ich mir für die Zukunft, denn wie wir eingangs gehört haben, ist auch die Insektenvielfalt von Begrünung abhängig und unsere Lebensgrundlage ist von Begrünung abhängig, ja, von Pflanzen, die Insekten bestäubt werden. Und insofern müssen wir nicht nur für den Klimawandel was tun und unsere Städte begrünen, sondern einfach auch für die Biodiversität, für die Artenvielfalt der Insekten.
Ja, und ich glaube, mit eurem Klimaspaziergang macht ihr da auf jeden Fall sehr gute Werbung für und finde ich auch, dass ihr Begeisterung einfach auch schafft für das Thema. Also bei mir hat es auf jeden Fall geklappt.
Ziel. Das freut mich, dass wir es bei dir geschafft haben,
ja,
dich zu begeistern für das Thema. Und vielleicht wirst du einige unserer Tipps demnächst mal dir wieder in Erinnerung rufen und sie dann auch umsetzen.
Auf jeden Fall. Ja, dann nochmal vielen Dank, Andrea, auch für das schöne Gespräch und ja, mach's gut.
Vielen Dank für die Einladung und einen schönen Tag wünsche ich dir und allen anderen, die uns jetzt hören.
Dir auch. Ciao.
Tschüss.
Das war unser Klimaspaziergang. Danke, dass ihr dabei wart. Ich finde es total spannend, wie viel Städte und Gemeinden tun können, um uns vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Gleichzeitig ist es aber auch super wichtig, dass wir alle mitreden. Warum sollte ein Platz nur aus Beton und Asphalt bestehen, wenn dort auch Bäume wachsen könnten? Mir ist klar geworden, Klimaanpassung geht uns alle an. Ob durch Engagement vor Ort, Gespräche mit der Politik oder einfach indem wir mit offenen Augen durch unsere Stadt gehen. Also schaut euch selbst mal um. Was könnt ihr in eurer Stadt verändern? Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, selbst an einem Klimaspaziergang teilzunehmen, dann schaut gerne in die Shownotes. Die Spaziergänge finden in der Regel von Mai bis Oktober statt. Vielleicht ja auch bei euch in der Nähe. Bis bald und bleibt engagiert für eine grünere Zukunft.